SWR 2 Forum.
Heute zum Thema der neue Antisemitismus. Wie bekämpft man Judenhass? Im Studio begrüßt Sie Jürgen Heilig. Am Samstag wurde weltweit der Holocaust-Gedenktag begangen. Der Bundestag wird ihm am Mittwoch eine Gedenkstunde widmen. Eine Entscheidung zu dem Thema hat das neu gewählte Parlament aber bereits getroffen. Die künftige Bundesregierung soll nach dem Willen der Abgeordneten einen Beauftragten für Antisemitismus berufen. Dieser Beschluss ist eine Reaktion auf die jüngsten antisemitischen Proteste, Übergriffe und Beschimpfungen. Steigt die Zahl der Straftaten aus Judenhass in Deutschland tatsächlich, während gleichzeitig antisemitische Einstellungen in der Bevölkerung über die Jahre hinweg abgenommen haben? Was kann das Amt eines Antisemitismusbeauftragten bewirken? Ist das mehr als nur Symbolpolitik? Warum setzt der Bundestag gerade jetzt dieses Zeichen? Und wäre es nicht nötig, gegen alle Formen des Rassismus gleichermaßen vorzugehen? Professor Beate Küpper ist Sozialpsychologin und lehrt an der Hochschule Niederrhein. Sie gehörte dem Expertengremium an, das der vorherige Bundestag zum Thema Antisemitismus berufen hatte. Eine der Forderungen im Abschlussbericht der Kommission war die Berufung eines solchen Beauftragten bei der Bundesregierung. Der Bundestag ist dem jetzt gefolgt. Was versprechen Sie sich von einer solchen Stelle, Frau Küpper?
Also vielleicht erstmal vorneweg, wir haben uns auch es nicht ganz leicht gemacht mit dieser Forderung. Wir haben Fürs und Widers abgewogen. Unsere Hoffnung, die wir damit verbinden, ist, dass eben das Thema Antisemitismus nicht nur thematisiert wird in Abhängigkeit von Konjunkturen oder wenn es gerade in den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, in den Kram passt, sondern dass das Thema beständige Aufmerksamkeit bekommt. Denn wir wissen sowohl aus Bevölkerungsumfragen zum Antisemitismus, dass der Antisemitismus immer latent mindestens da ist. Und wir wissen auch aus einer Befragung von Jüdinnen und Juden in Deutschland, dass ihnen das ziemliche Sorgen bereitet.
Welche konkreten Aufgaben und Kompetenzen sollte er haben?
Es sollte unbedingt eine Person sein, die das Vertrauen der Jüdinnen und Juden in Deutschland genießt, was sicherlich nicht ganz einfach sein dürfte, weil die Gemeinden und auch Menschen, die nicht in Gemeinden eingebunden sind, ja nun vielleicht auch unterschiedliche Vorstellungen von dieser Person haben. Aber unsere Hoffnung ist, dass es jemand ist, der eben das Vertrauen genießt und der gleichzeitig mit großem Engagement sich diesem Thema annimmt und auch von der Ausstattung her über die nötige Durchsetzungsmöglichkeiten verfügt. Also die Gefahr ist natürlich immer, dass so etwas dann so ein, ich sag mal, mit der Beauftragung das Thema auch weggeschafft wird. Unsere Hoffnung ist, und da haben wir ja auch andere Beispiele von Beauftragten, dass wenn es eine Person ist, die das mit Leidenschaft macht, dieses Thema, was ihr wirklich wichtig ist und die in viele gesellschaftliche Bereiche hinein kommuniziert, das Thema eben als Thema wachgehalten wird.
Professor Michael Wolfson hat lange Zeit neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München gelehrt. Die Forderung nach einem solchen Antisemitismusbeauftragten war schon länger in der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland laut geworden, der Sie selber eng verbunden sind, Herr Wolfson. Sie selbst halten das aber für eine naive, bürokratische Idee. Warum?
Naja, das ist ein ganz rührender Versuch und bestens gemeint, aber wie so oft ist gut gedacht, nicht gut gemacht. Es ist ungefähr so, als ob Sie einem Schwerkranken einen Teelöffel mit Zucker geben und sagen, jetzt wirst du gesund. Also ich bin außerdem Historiker und betroffen. Ich weiß als Historiker, dass der Antisemitismus 3000 Jahre alt ist, es immer wieder verschiedene Träger gegeben hat. Also daher ist der Titel unserer Sendung Neuer Antisemitismus auch eine rührende Verharmlosung. Der Antisemitismus ist sozusagen ewig. Ich verspreche mir überhaupt nichts davon, weil es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe gibt. Ich finde die Bemühungen von Frau Küpper und den anderen, die dafür plädiert haben, sehr ehrenwert und das stelle ich in keiner Weise in Abrede. Aber sie werden nichts erreichen. Es kann auch gar keine Rede davon sein, dass das Thema Antisemitismus zu wenig Aufmerksamkeit gehabt hätte in der deutschen Gesellschaft. Ich bin auch nicht mehr der Allerjüngste und kenne die bundesdeutsche Geschichte, erlebe sie. Es wird kontinuierlich über Antisemitismus steigend und absteigend gesprochen. Das ist nicht der Punkt. Was jetzt das tatsächlich Neue ist in der deutschen Gesellschaft, wohlgemerkt der deutschen Gesellschaft, das ist zunehmende Gewalt gegen Juden, weil sie Juden sind.
Klaus Hillenbrand ist leitender Redakteur der Tageszeitung Taz in Berlin. Stimmen Sie Herrn Wolfson in seiner Kritik zu, Herr Hillenbrand?
Zum Teil durchaus. Natürlich gibt es hier sehr viele Gremien, Einzelpersonen, Vereine, Gedenkstätten, glücklicherweise, die sich dem Thema Antisemitismus und seiner Bekämpfung widmen. Von daher kann man sich schon fragen, brauchen wir jetzt noch einen Beauftragten beim Deutschen Bundestag? Aber eins steht fest, schaden kann dieser Beauftragte auf gar keinen Fall. Ob er was nützt, ob es wirklich hilft, hängt sehr stark davon ab, wo die Person angesiedelt ist, wer diese Person überhaupt werden wird, welche Ausstattung sein Büro oder ihr Büro erhalten wird. Da sind auch sehr viele Fragezeichen vorhanden. Herr Wolfson hat natürlich recht, Antisemitismus ist nicht neu. Ich bin mir nicht sicher, was den Titel dieser Sendung betrifft, ob wir einen verstärkten Antisemitismus derzeit haben. Was ich beobachte, ist eher, dass der Antisemitismus enttabuisiert wird. Das heißt, es gab immer eine eklatante Zahl von Antisemiten in der Bundesrepublik. Die bewegt sich nach unterschiedlichen Erhebungen zwischen 15% und 20%. Ob diese Zahl zugenommen hat, steht dahin. Fest steht, dass antisemitische Äußerungen und Taten zunehmend enttabuisiert werden. Das heißt, die Leute trauen sich, die Antisemiten trauen sich in der Öffentlichkeit, antisemitisch aufzutreten. Das war früher nicht der Fall, jedenfalls nicht in dem Maßstab wie heute.
Welche Aufgaben, Kompetenzen müsste ein solcher Beauftragter denn bekommen, wenn das nicht nur nicht schaden soll, sondern nützen soll?
Ein Antisemitismusbeauftragter müsste natürlich tatsächlich in die Bildungspolitik Einfluss bekommen. Wir wissen alle, dass es ein vermintes Feld ist bei den unterschiedlichen Kompetenzen zwischen Bund und Ländern. Mir ist nicht ganz klar, wie das funktionieren soll. Ein Antisemitismusbeauftragter darf nicht der Grüß-August sein, wo sich dann der Bundestag zurücksieht und sagt, oh, wir haben einen Antisemitismusbeauftragten, wunderbar, haben wir eine tolle Arbeit geleistet, dann können wir das ja künftig vielleicht lassen, noch länger uns über Antisemitismus und Judenhass zu unterhalten und das Thema weiter zum Thema zu machen. Von daher sollte beim Bundeskanzleramt angesiedelt sein, meiner Meinung nach, er oder sie wohlgemerkt. Und entscheidend ist tatsächlich auch, welche Person das sein wird. Frau Köpp hat eben darauf hingewiesen, es sollte eine Person sein, die auch bei den jüdischen Gemeinden, bei den Juden in Deutschland eine große Anerkennung genießt. Das ist sicherlich richtig. Es muss aber auch eine Person sein, die in der deutschen Bevölkerung eine relative Bekanntheit hat, glaube ich, damit diese Stimme eben auch durch die Medien entsprechend gehört werden kann.
Nicht nur auf Bundesebene soll es einen solchen Antisemitismusbeauftragten demnächst geben. Auch in Baden-Württemberg wird über eine solche Stelle diskutiert. In Rheinland-Pfalz ist bereits ein solcher Beauftragter vor kurzem ernannt worden. Frau Köpper, macht das im Hinblick auf die Länderkompetenzen bei Polizei und Justiz möglicherweise mehr Sinn? Gibt es etwa ein Defizit bei der Verfolgung antisemitischer Straftaten, das durch eine Kontrollinstanz wie dem eines Beauftragten möglicherweise geschlossen werden könnte?
Ich bin mir nicht so sicher, ob diese Person eine Kontrollinstanz hat, aber sie hat ganz sicher beratende Funktion und sollte die Funktion haben, das Thema eben voranzutreiben. Und ich würde gerne noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Ich stimme mit den Beobachtungen von Ihnen, Herrn Wolfson, absolut überein. Und ich glaube auch, dass wir als Expertenkreis nicht angenommen haben mit dem Vorschlag eines Antisemitismusbeauftragten, wäre jetzt sozusagen alles getan. Sondern im Gegenteil, weil der Antisemitismus eben zwar immer mal wieder thematisiert wird, aber wir doch, wenn wir in die Praxis schauen, es gar nicht so viel an Prävention, an Interventionen gibt, überraschend wenig eigentlich und schon gar nicht verstetigt. Und weil wir viele andere Defizite, über die wir vielleicht gleich noch sprechen werden, festgestellt haben, halten wir das eben für eine Möglichkeit. Und wenn wir uns in andere Ländern umschauen, Großbritannien, Frankreich, wo wir uns versucht haben, einige Beispiele zu suchen, wie so eine Institution und so eine Person aussehen kann, dann ist unsere Hoffnung, dass das schon dazu beiträgt, Hilfestellungen zu leisten und eben, wie gesagt, das Thema in das Bewusstsein zu bringen. Und Sie hatten jetzt gerade Polizei und Strafverfolgung angesprochen. Das ist ja generell bei der Kriminalitätserfassung und Beobachtung ein gewisses Problem, dass wir ja nur das an Kriminalität feststellen, was erstens zur Anzeige gebracht wird und zweitens, was dann auch von den jeweiligen Polizeidienststellen in jeweilige Kategorien eingeordnet werden. Und wir wissen, dass dann immer so ein Streitpunkt ist, ist das jetzt eigentlich antisemitisch oder ist das irgendetwas anderes? Und da bedarf es beispielsweise Schulung und Aufklärung für Polizistinnen und Polizisten. Das würde dann in die Verantwortung der Länder fallen. Aber auch der wichtige Bereich der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit. Auch Schule ist Ländersache. Und es gab schon mal einen ersten Expertenkreis 4 Jahre zuvor. Der hatte insbesondere auch, was die Bildung betrifft, Vorschläge gemacht. Und nachdem wir dann die Kultusministerkonferenz gefragt haben, was ist denn daraus geworden, war da nicht so sehr viel, was sich dann verändert hat. Und auch das ist eine Aufgabe für Antisemitismusbeauftragten in den Bundesländern, da für mehr, ich sag mal, Aufmerksamkeit zu sorgen.
Hui, hui, hui. Also jetzt sind wir voll im organisatorisch-bürokratischen Gestrüpp und wir sollten mal über das Grundsätzliche reden. Ich will trotzdem das bürokratische Gestrüpp etwas lüften und lichten. Bildungspolitik, alles völlig richtig. Wir haben ja keinen grundsätzlichen Dissens. Das sollten wir uns selber noch einmal bestätigen und unseren Hörern. Also es geht um den richtigen Weg. Keiner von uns weiß, was richtig ist. Das weiß man immer erst hinterher. Aber ich habe große Skepsis.
Bleiben wir, Herr Wolfson, bleiben wir vielleicht mal erstmal bei der Frage. Das ist ja mir jetzt etwas unklar geworden, angesichts dessen, was Frau Köpper ausgeführt hat. Gibt es jetzt nun einen neuen Antisemitismus? Gibt es einen Anstieg an antisemitischen Übergriffen, Gewalttaten
aber
gegenüber Juden?
Gibt es den,
das ist
auch völlig
oder ist das eindeutig. Nur eine Enttabuisierung, wie das Herr Hillenbrand gesagt
hat? Herr Hillenbrand hat völlig recht, es ist beides, aber es sind unterschiedliche Träger. Die Enttabuisierung betrifft einen Großteil der, ich sag mal, alteingesessenen Bevölkerung. Völlig klar, überhaupt kein Dissens. Das wiederum hängt mit einer zunehmend aggressiven, meinetwegen offensiven, zunehmenden jedenfalls Israel-Kritik zusammen, wobei Israel und Juden dann zusammengewürfelt werden, ob zu Recht oder zu Unrecht, das ist es, aber der Überschwappeffekt ist unbestreitbar. Das tatsächlich Neue ist ein Teil der fundamentalen gesellschaftlichen Veränderung in Deutschland und Westeuropa, sprich einer Zunahme der muslimischen Bevölkerung, und das Thema müssen wir besprechen, noch einmal oder hier als Grundaussage, natürlich sind nicht alle Muslime Antisemiten oder gar antisemitische Gewalttäter, aber die überwiegende Mehrheit der antisemitischen, antijüdischen Gewaltaktionen sind Träger, die muslimischer Herkunft sind. Das ist leider unbestreitbar. Das ist das neue Phänomen. Die Gewalt hat zugenommen. Viele, und ich bin also wohl in dieser Runde der einzige Jude hier, viele von uns sind total verunsichert, schicken ihre Kinder nicht mehr in allgemeine Kindertagesstätten oder in allgemeine Schulen, rein aus Sicherheitsgründen, weil sie sagen, in der allgemeinen Schule ist mein Kind, ist mein Enkel nicht sicher. Ich kenne das auch aus der eigenen Familie, aus dem unmittelbaren Umkreis. Das sind die neuen Phänomene in der Bundesrepublik Deutschland. Dann sagt Frau Küpper, sehr sympathisch, ja, wir haben uns in anderen Ländern umgeschaut. Es gibt in Frankreich einen Antisemitismusbeauftragten. In Frankreich ist der Antisemitismus noch viel gewalttätiger als noch in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt also, dass dieses Beispiel nicht unbedingt ermutigend ist. Dann Bildungspolitik. Natürlich muss hier viel gemacht werden, aber wir können doch nicht so tun, als ob nicht in den Schulplänen und eine Menge an zumindest gedanklicher Prävention vorgegeben wäre. Es kommt auf die Ausführung an. Und das soll ein Beauftragter mit seinem Stab noch machen. Das ist, wie gesagt, sehr sympathisch, aber sympathisch naiv. Und ich sehe eine Jobbeschaffungspolitik hier, also jetzt die Bundesebene, dann die Länderebene. Und das wird bösen Willen schaffen, das wird Überdruss schaffen. Und es ist ja auch Stichwort Enttabuisierung. Herr Hillenbrand, Sie haben völlig recht, zur Enttabuisierung gehört auch, und das haben wir doch alle erlebt, dass gesagt wird, ach, schon wieder dieses Thema und schon wieder Geld dafür und mein Kindergarten braucht doch eine neue Eingangstüre und so weiter. Also das Gegenteil von dem, was man will, wird dadurch erreicht. Fürchte ich. Ich hoffe, ich habe Unrecht.
Es gibt die Berichte von Juden in Deutschland über Übergriffe, über erlittene Schmähungen. In der Statistik, sowohl der Polizei wie auch der Justiz, lässt sich das nicht unbedingt nachvollziehen. Laut Bundesregierung stieg die Zahl antisemitischer Straftaten im letzten Jahr von Januar bis August um 4%. Die Zahl der Gewalttaten erhöhte sich von 14 auf 15. Die der Volksverhetzung nahm um 11 auf 434 zu, während es bei den Propagandadelikten einen Rückgang um rund 10% auf 94 gab. Was stimmt denn nun? Das, was Juden uns erzählen, Herr Hillenbrand, oder die Statistik?
Die Statistik stimmt natürlich formal, aber diese Statistik kann eben Antisemitismus nicht widerspiegeln. Darüber sollten wir uns im Klaren sein. Es gibt eine ganze Reihe von antisemitischen Taten, die selbstverständlich nicht zur Anzeige gestellt werden. Wenn ein Jude beschimpft wird in Neukölln, zum Beispiel, da wohne ich, von einem Moslem oder von einem Christen oder von einem Deutschen oder von einem Nichtdeutschen, lassen wir erstmal dahingestellt, der wird deswegen ja nicht gleich zur Polizei rennen und Anzeige erstatten. Es geht auch um Atmosphärisches. Ich kenne viele Menschen in Neukölln, Juden, die ausgezogen sind, die in andere Stadtteile gezogen sind, weil sie sich dort einfach nicht mehr wohlgefühlt haben, weil sie scheel angeguckt werden, weil sie nicht mit der Kippa, wenn es männliche Juden sind, sich trauen, noch herumzulaufen. Und das werden sie nie in einer Statistik finden. Natürlich gibt es diese wirklich schweren Straftaten, die dann in der Öffentlichkeit auch bekannt werden, wo dann alles sehr erschrickt für zwei Tage und danach ist es also dann häufig Beispiel, wieder vergessen.
Also zum Beispiel der jüdische Schüler in Berlin, der von seiner Klasse gemobbt wurde, nachdem bekannt wurde, dass er ein Jude ist.
Wobei, ob das nun eine Straftat oder, war oder nicht, weiß ich noch nicht mal, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das zur Anzeige gebracht worden ist oder nicht.
Aber es hat für öffentliche Diskussionen gesorgt.
Aber ich glaube, dass es unterhalb dieses Levels sehr, sehr viele Einzeltaten gibt, die unbeachtet bleiben in der Öffentlichkeit, die aber natürlich für die jüdische Gemeinschaft und für jeden einzelnen hier in Deutschland lebenden Juden ein Riesenproblem darstellen. In welchem Stadtteil kann ich denn noch wohnen? Also diese Frage werden sich die wenigsten nicht-jüdischen Deutschen stellen, aber viele deutsche Juden oder auch Israelis, die inzwischen hier leben, die müssen sich diese Frage stellen.
Natürlich,
und noch ein Punkt zu Herrn Wolfson, was den muslimischen Antisemitismus betrifft. Ich würde ihn eher als Antisemitismus aus dem arabischen Raum betrachten. Es ist richtig, das ist ein Problem, das ist auch ein neues Problem, es ist auch ein sich verstärkendes Problem. Ob die Täter nur unbedingt Muslime sind oder nicht auch Christen aus Syrien oder aus dem Libanon, zumal in diesen Ländern eben auch eine starke christliche Minderheit lebt, da bin ich mir nicht so sicher. Diese Art von anti-israelischem Judenhass ist ja auch Ergebnis einer jahrzehntelangen Erziehung der Jugendlichen dort zum Hass gegenüber Israel, diesem sogenannten zionistischen Gebilde, wie es dort genannt wird, weil man den Namen Israel schon gar nicht mehr in der Öffentlichkeit nennen darf. Ich denke, das wird bei Muslimen ebenso Früchte tragen wie bei manchen Christen ebenfalls. Ich weiß deswegen nicht, ob man von einem muslimischen Antisemitismus reden sollte oder nicht vielleicht doch besser von einem Antisemitismus von Einwanderern aus dem arabischen Raum.
Völlig richtig, Herr Hillenbrand. Da kann ich also nur meine ganz und gar unintellektuelle Tante Judith zitieren, die gesagt hat, das wird das Sterben angerechnet. Egal, ob ein Christ, Buddhist, vielleicht sogar ein Jude mich zu Tode schlägt oder wen auch immer, das wird nicht aufs Sterben angerechnet, womit Sie völlig recht haben, analytisch. Wir haben aus dem östlich-arabisch-islamischen Raum diese politische Kultur mit importiert. Auf der anderen Seite, es gibt gar keine Alternative, keine moralische Alternative dazu, Menschen, wenn sie denn wirklich in Not sind, aufzunehmen. Ein Dilemma, das übrigens auch in der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland sehr intensiv diskutiert wird.
Aber das ist doch eigentlich kein neues Phänomen. Darauf hat jedenfalls Herr Hillenbrand.
Nein.
Lassen Sie uns mal Frau Küpper noch da in die Diskussion einbeziehen, wie sie das sieht. Also über den israelbezogenen Antisemitismus, wie das immer so schön heißt, wird eigentlich seit 15, 20 Jahren diskutiert. Gerade im Hinblick auf arabische Zuwanderermilieus in Deutschland.
Sie haben ja gerade in der Diskussion auf einen ganz wichtigen Punkt verwiesen, nämlich auf den Punkt der Sozialisation. Wie ist man groß geworden? Mit welchen Bildern, mit welchen antisemitischen Bildern und Selbstverständlichkeiten ist man groß geworden? Und wir wissen aus Befragungen von der Anti-Defamation League, die in vielen Ländern durchgeführt wird, dass in der Tat, so wie Herr Hillenbrand sagt und wie Herr Wolfson dann auch gesagt hat, es weniger auf sozusagen den religiösen Background ankommt, sondern auf diese Sozialisation in Ländern, in denen offener Antisemitismus eine absolute Selbstverständlichkeit ist. Aber jetzt kommt der Punkt, weil Sozialisation so wichtig wichtig ist, müssen wir natürlich auch an die Sozialisation in Deutschland mit der deutschen Geschichte denken. Und jetzt komme ich nochmal auf einen anderen Bereich, der auch in der Befragung von Jüdinnen und Juden ganz wichtig war. Der meiste Antisemitismus begegnet ihm im Alltag aus den Medien. Und zwar sowohl aus den etablierten Medien wie auch aus den sozialen Medien. Und hier sehen wir eben, wie, und Herr Wolfson, das werden Sie noch besser erklären können als Historiker, wie seit vielen, vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden, Generationen weitergetragene Verschwörungsmythen um sich greifen, vom jüdischen Einfluss, von der Weltverschwörung. Und das ist insbesondere im Internet ein Riesenthema. Und der wird dann auch verbunden, unter anderem mit Israel, welches dämonisiert wird. Es gibt diesen Satz, Israel als Jude unter den Völkern. Und der hat absolute Konjunktur. Und da verbinden sich sozusagen Themen, alte Verschwörungsmythen, neue Verschwörungsmythen und gehen auch über die Milieus hinweg. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde nochmal.
Das ist sozusagen der virtuelle Bereich, der Bereich von Medien und des Internet. Wie sieht das denn auf der Straße? Wie sieht das denn auf der Straße aus? Wer ist denn dafür mehrheitlich für antisemitische Übergriffe und Schmähungen verantwortlich?
Ja, also wir haben eben die jüdische Gemeinde gefragt, was erleben sie? Und da sagen 61%, dass sie im letzten Jahr Zeuge oder betroffen von Antisemitismus wurden im Sinne von versteckten Andeutungen. Und die kamen durchaus von Nachbarn, von Kollegen, von Bekanntenkreis ohne jeglichen kürzerfristigen Einwanderungshintergrund. Und dann haben wir fast 30%, die sagen, sie sind verbal beleidigt worden. Und wir haben 3%, die sagen, sie sind selber Opfer von körperlicher Gewalt geworden. Und da wären tatsächlich eher Personen aus der Einwanderungsgesellschaft als Täter benannt. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, deswegen hatte ich auf die Sozialisationserfahrung verwiesen. Ich bin bei dem Thema insofern immer etwas vorsichtig, weil wir wissen, das Thema und Antisemitismus ist so unangenehm, dass man es gerne von sich abwälzt. Und wenn die Debatte zu sehr um das Thema Antisemitismus aus der Einwanderungsgesellschaft kreist, so wie das auch jetzt bei einigen Reden im Bundestag zum Beschluss war, dann besteht da einfach die große Versuchung, das Thema von der, ich sag mal, deutschen Mehrheitsbevölkerung ohne direkten Einwanderungshintergrund abzuleiten, abzuwälzen und zu instrumentalisieren, um Neueingewanderte für etwas verantwortlich zu machen, was aber durchaus eben auch, und Herr Wolfson hat es gesagt, seit vielen Jahrtausenden in der deutschen Nicht-Einwanderungsgesellschaft sozusagen verankert ist. Also von daher ist das Thema ein wichtiges, da muss man drüber sprechen, aber gleichzeitig bietet es auch leider immer willkommenen Anlass zur Instrumentalisierung.
Also ich muss hier teilweise doch sehr heftig widersprechen. Erstens, weil ich nun wirklich direkt betroffen bin als deutscher Jude und den Alltag erlebe. Die 3%, die Sie völlig zu Recht erwähnt haben, das ist das Problem, das uns, und das sage ich jetzt mal wirklich als wir, uns in erster Linie beunruhigt. Der klassische, in Anführungszeichen, Jahrtausende alte Antisemitismus, der ein diskriminatorischer Antisemitismus ist, der wird in der jüdischen Welt scheinironisch auf Jiddisch bezeichnet als der gute alte Risches, natürlich in Anführungszeichen. Risches heißt frei übersetzt der diskriminatorische Antisemitismus. An den haben wir uns 3000 Jahre lang gewöhnt. Neu und beängstigend ist eben diese Zunahme von physischer Gewalt, die in Frankreich noch mehr als hier und nachweislich empirisch in Frankreich zu auch liquidatorischem Antisemitismus führt. Aus dem, ich übernehme gerne Herrn Hillenbrands Vorschlag, nahöstlich-arabisch-islamischen Raum, auch wenn er von Nicht-Muslimen, meistens aber doch Muslimen, ausgeführt wird. Das ist das, was uns als jüdische Gemeinschaft alarmiert. Und das kann auch kein Antisemitismus-Beauftragter lösen.
Hinzu okay, das kommt, haben wir
nein,
schon.
Nein, eine Sekunde. Wir müssen dieses Thema hier wirklich in den Mittelpunkt stellen, weil das Neue ist. Und das ist also auch im Bundestagsbeschluss wieder verniedlicht worden. Es ist auf die Statistik hingewiesen worden, die Sie ja halt auch zitiert haben, dass die meisten antisemitischen Delikte von rechts kommen. Das ist richtig statistisch, aber das ist noch einmal der klassische Antisemitismus, an den wir uns in 3000 Jahren gewöhnt haben. Beunruhigt es uns, es alarmiert uns die Zunahme der antijüdischen Gewalttaten in Deutschland. Und das wird auch im Bundestagsbeschluss verniedlicht. Und das ist nicht akzeptabel. Noch etwas, weil Sie sagen, die deutsche Geschichte ist mit der östlichen liquidatorisch-antisemitischen Variante eng verbunden. Ich erinnere an die Tatsache, dass arabische Nationalisten und heute würde man sagen Islamisten mit der invadierenden, in den Nahen Osten dringenden Wehrmacht zusammengearbeitet haben. Ich erinnere daran, dass der Großmufti von Jerusalem im Zweiten Weltkrieg 160.000 Bosnier für die Waffen-SS gewonnen hat. Ich erinnere daran, dass nach 1945 alte, Anführungszeichen, verdiente NS-Kämpfer in Ägypten, in Syrien und anderen arabischen Staaten Unterschlupf gefunden haben. Das ist das Problem, das uns alarmiert.
Warum hat der Bundestag gerade jetzt diesen Beschluss getroffen? Herr Hillenbrand, stimmen Sie Frau Küpper zu, die das zumindest, glaube ich, zwischen den Zeilen zu erkennen gab, dass der Beschluss möglicherweise auch dazu dienen sollte, klare Kante gegenüber arabischen Zuwanderern zu demonstrieren?
Das ist ganz offensichtlich, dass der Beschluss des Bundestags damit etwas zu tun hat, dass antisemitische Taten wieder salonfähig geworden sind in Deutschland. Sei es jetzt von, ich verwende dieses Wort ungern, biodeutscher Seite oder sei es eben von Seiten von Einwanderern, egal ob das jetzt türkische Staatsbürger sind oder Menschen aus Syrien. Das ist ganz eindeutig. Ich wollte trotzdem noch was anderes auch zu Herrn Wolfson sagen.
Bleiben wir bei dem Thema Instrumentalisierung, Herr Hillenbrand. Hat das dem Thema nicht geschadet, dass sich da die große Bundestagsmehrheit auch profilieren konnte, sowohl gegenüber der Linkspartei, die man nicht bei dem Antrag dabei haben wollte, wie vielleicht auch gegenüber der AfD?
Naja, dass man die Linkspartei nicht in diesen Antragsberatungen von vornherein integriert hat, war meiner Meinung nach schlichtweg eine Dämlichkeit und der CDU-CSU zu schulden, die halt immer versucht, die Linkspartei als vermeintlich antidemokratisch aus solchen Diskussionen herauszuhalten. Das Auffällige bei der Bundestagsdebatte selbst war ja, dass die AfD, die ebenfalls an dieser Beschlussvorlage nicht beteiligt war, dem Beschluss im Bundestag zugestimmt hat. Und wenn man sich die Rede anhört, die Frau von Storch für die AfD dann im Bundestag gehalten hat, dann ist es allerdings der Punkt, und da widerspreche ich Herrn Wolfson schon, der uns zu denken geben sollte, nämlich die Instrumentalisierung dieses Antisemitismus aus dem arabischen Raum zugunsten eigener rechtspopulistischer, nationalistischer Zwecke. Frau von Storch hat in ihrer Rede ausschließlich darüber gesprochen, wie schlimm der Antisemitismus doch von Einwanderern kommt, hat dabei das Beispiel Frankreich genannt, wo das zweifelsohne auch der Fall ist, hat kein einziges Wort darüber verloren, dass zumindest ein Großteil der Straftaten, so viel wissen wir immerhin, eben nicht aus diesem Bereich kommt, sondern mitten aus der alten deutschen Gesellschaft stammt. Und das war für mich ein Beispiel, wie man eben mit antisemitischen Taten nicht umgehen kann, nämlich sie möglichst weit wegzuzerren, die Finger auf andere zu richten, die man aus anderen Gründen ohnehin schon im Visier hat und sich selbst für unschuldig zu erklären. Und diese Art von Antisemitismusbekämpfung, die birgt natürlich tatsächlich auch eine Gefahr, dass man in ein völlig falsches Fahrwasser gerät und am Ende die Mühlen für Rechtspopulisten malt.
Frau Köpper? Wenn ich das ergänzen darf, in der Befragung der Juden in Deutschland kam auch genau das raus, dass sich eben viele große Sorgen machen angesichts des laut werdenden und erstarkenden Rechtspopulismus, weil sie nämlich ganz genau wissen, da schwingt auch immer der Antisemitismus mit. Und das können wir bei der AfD nun mal ganz besonders auch in Personam festmachen. Aber wir wissen auch aus Bevölkerungsbefragungen, wie beispielsweise der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung und anderen Studien, dass gerade bei Wählerinnen und Wählern der AfD, auch bei anderen Wählerinnen anderer Parteien, aber bei denen insbesondere, antisemitische Einstellungen besonders weit verbreitet sind. Also von daher ist das schon ein wichtiges Thema. Und ich sprach vorhin die Verschwörungsmythen an, die im Internet dann aber eben auch auf der Straße landen. Sie landeten beispielsweise zum Teil bei Pegida. Und sie landen eben auch dann bei einzelnen Akteurinnen und Akteuren, die der AfD angehören.
Laut Beschluss des Bundestages sollen bei möglichen Abschiebungen Aufrufe zu antisemitischem Hass als besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse gewertet werden. Spätestens da stellt sich ja die Frage, was genau unter antisemitischem Hass zu fassen ist. Ist Ihnen das präzise genug, Herr Hillenbrand?
Da bin ich mal gespannt, wie die Gerichte darauf reagieren, sollte es zu solchen Fällen kommen. Also ich glaube, das ist schön gesprochen. Ob da irgendwas bei rauskommt, habe ich erhebliche Zweifel. Also nur ein antisemitisches Verhalten soll ausreichen, um Personen aus der Bundesrepublik wieder auszuweisen. Davon halte ich ehrlich gesagt sehr, sehr wenig. Es geht um Handeln und nicht um Verhalten. Und das entspräche jetzt nicht meiner Vorstellung von deutscher Justiz.
Wäre es in einem Rechtsstaat angemessener, Herr Wolfson, dass eine Verurteilung wegen Volksverhetzung ein besonderes Ausweisungsinteresse begründet?
Das ist ein juristisches Problem. Mich interessieren die tatsächlichen physischen Bedrohungen. Wie gesagt, die Gedanken sind frei, leider auch die antisemitischen Gedanken. Und an die spreche ich als Angehöriger der Betroffenen, also der jüdischen Gemeinschaft. Die sind zwar unerfreulich, die verunsichern uns, die gefallen uns nicht, aber die sind nicht alarmierend. Die Gedanken sind frei. Das gehört zur offenen Gesellschaft. Da müssen wir uns auseinandersetzen, inhaltlich mit diesen Vorurteilen, die höchst unangenehm sind. Aber das Neue ist eben die physische Gefahr.
Aber Herr Wolfson, wenn ich Ihnen eine Frage stellen darf. Ich habe vor einigen Jahren in der israelischen Botschaft deren Zuschriften lesen dürfen von antisemitischer Seite her. Das war kurz nach dem Gaza-Krieg. Ich weiß, dass es ähnliche Massen an E-Mails, an Briefen, an Postkarten gibt, an den Zentralrat und an andere jüdische Einrichtungen. Die sagen, was ihnen wirklich Angst macht, sind die Gewalttaten. Aber ist es nicht sozusagen die Bugwelle von Gewalttaten, wenn man feststellt, dass neuerdings ganz offen, sogar mit Name und Adresse, solche antisemitischen Schmähungen geäußert werden in Deutschland? Ist das nicht der Anfang von etwas, was später sich auch in Gewalttaten manifestieren könnte?
Aber Herr Hillenbrand, Sie haben völlig recht, aber auch das ist nicht neu. Also nicht nur die israelische Botschaft und andere Institutionen kriegen solche Hassmails. Ich fühle mich nicht als Märtyrer, das sei vorweg gesagt. Aber seit Jahrzehnten bekomme ich solche Zuschriften und zwar massenweise und meistens eben natürlich als Reaktion auf irgendwelche öffentlichen Äußerungen. Ich bin seit Jahrzehnten zumindest sichtbar. Manchen gefällt's nicht. Aber früher kam dann diese Hasspost mit der normalen Post brieflich, teilweise zum großen Teil ganz offen mit Adressen und heute als E-Mail. Natürlich, das ist nicht neu, natürlich beunruhigt das, aber das ist nicht unmittelbare Gewalt. Ich möchte auch jetzt hier keine Details nennen, wo ich jenseits der reinen Hasspost, wo also die klar antisemitischen Meinungen geäußert worden sind, auch ernstzunehmende Bedrohungen vorhanden gewesen sind. Ich genieße im wahrsten Sinne des Wortes, auch in der ambivalenten Aussage, Sicherheitsschutz, dankenswerterweise durch die deutschen Behörden seit Jahrzehnten. Aber das ist sozusagen der Alltag, mit dem wir leben. Sie wissen ja alle, dass jüdische Einrichtungen, israelische Einrichtungen seit Jahrzehnten, und zwar nicht in erster Linie wegen des deutschen Rechtsextremismus, sondern wegen des Überschwappens der Nahostkonflikte nach Deutschland und Europa geschützt werden. Aber das neue Phänomen ist eben die Gewalt gegen Juden im Alltag, sei es, weil sie eine Kippa tragen, weil sie einen Davidstern erkennbar haben und.
Ich würde gerne in meiner Rolle als Sozialpsychologin noch mal etwas dazu sagen. Also Gewalt geschieht ja nicht im luftleeren Raum, sondern Gewalt hat immer eine Unterfütterung, erstens durch Einstellungen oder eben durch, es sind auch oft Gruppentaten, wo gar nicht so viel Einstellung drin ist, aber wir konnten bei den Gaza-Demonstrationen, wo wir auch sehr viel Hassausbrüche beobachten mussten in 2014, was ganz Interessantes sehen. Da hatten wir junge Leute aus der Einwanderungsgesellschaft, die lautstark demonstriert haben und viel Hass verbreitet haben. Wir hatten aber alteingesessene Personen aus der angestammten deutschen etablierten Bevölkerung, die am Rand stand und wohlwollend sich das Geschehen anschaute. Und hier haben wir eine Interaktion, die interessant und bedrohlich ist, nämlich der immer vorhandene Antisemitismus, der in entsprechenden Konjunkturwellen zum Ausbruch kommt und der dann solche, zumindest auf den ersten Blick, neuen Phänomene oder hierzulande neuen Phänomene auch mitträgt. Und das sind nicht zwei unterschiedliche Phänomene, sondern man muss die meiner Meinung nach zusammendenken, dass auch die Einwanderungs-, meistens sind es ja junge Leute, Jugendlichen, das Gefühl haben müssen, dass das, was sie da gerade tun, durchaus auf die Zustimmung aus der breiten Mehrheitsbevölkerung trifft.
Sehr gutes Beispiel, Frau Küpper, sehr gutes Beispiel.
Neben der Berufung eines Antisemitismusbeauftragten hat der Bundestag auch beschlossen, dass Geschichtsunterricht über den Holocaust verpflichtender Bestandteil aller Integrationskurse für Zuwanderer werden soll. Das hat der Expertenkreis nicht gefordert. Finden Sie das trotzdem sinnvoll, Frau Küpper?
Also erst noch mal ein Satz zur Debatte gerade. Wir haben jetzt über Phänomene geredet, die aber eine ganz wichtige Gruppe außer Acht gelassen hat, nämlich die breite Mitte der Gesellschaft, in der antisemitische Verschwörungstheorien, antisemitische Einstellungen nach wie vor weit verbreitet sind. Und ich darf Ihnen eine Zahl vorlesen aus einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage. 17% der Bundesbürger stimmten in 2016 mindestens teils der Aussage zu, die Verbrechen des Nationalsozialismus sind in der Geschichtsschreibung weit übertrieben. 17%. Und das waren keine Randgruppen, sondern wir können in den Bevölkerungsumfragen sehen, der Antisemitismus steigt von links über die Mitte nach rechts. Das heißt, wir dürfen diese große, breite Mitte nicht aus dem Blick verlieren. Jetzt kommen wir zu dem Thema in den Integrationskursen. Auch da ist die Frage, naja, warum in den Integrationskursen und warum nicht das Thema Antisemitismus als verpflichtendes Thema im Schulunterricht? Denn wenn wir uns anschauen, was im Schulunterricht und auch in den Lehrplänen drin steht, dann ist der Holocaust auch gegen alle anderen Behauptungen vergleichsweise, nimmt er einen vergleichsweise kleinen Anteil ein und aktueller Antisemitismus, wenn überhaupt über Antisemitismus gesprochen wird, dann nur als Phänomen der Vergangenheit, aber nicht über den aktuellen Antisemitismus. Also da haben wir immer ganz viel Hoffnung, was die Schulen betrifft, aber de facto passiert da gar nicht so viel. Und auch was die Ausbildung betrifft von Lehrerinnen und Lehrern oder auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die sozusagen da die Ersten wären, die gefragt sind. Wir haben eine kleine Schau gemacht, wann kommt das Thema eigentlich in den Universitäten, in den Hochschulen vor? Das war recht dürftig. Also da ist auch einfach sehr wenig Wissen und Kompetenz vorhanden. Punktuell natürlich schon in Einzelfällen, aber nicht in der Breite. Und jetzt ist die Frage, warum in den Integrationskursen? Das ist auf der einen Seite richtig, das ist Teil der deutschen Geschichte, das ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite würde ich davor warnen, anzunehmen, dass Wissen über den Holocaust automatisch auch Prävention gegen Antisemitismus ist. Das ist nämlich nicht so.
Seit einiger Zeit wird sogar wieder über Pflichtbesuche von Schulklassen in KZ-Gedenkstätten diskutiert. Wäre das ein richtiger Schritt, Herr Hillenbrand?
Also ich halte davon ziemlich wenig. Zum einen Pflicht bedeutet Zwang und Zwang bedeutet für junge Menschen immer etwas, gegen das man sich auflehnt. Also ich fürchte, damit kann man auch das Gegenteil von dem bewirken, was man sich vorgestellt hat, so ehrenwert der Vorschlag auch ist. Zum Zweiten, ich glaube, es bringt überhaupt nichts, wenn Sie mit einer Schulklasse in eine KZ-Gedenkstätte gehen, solange nicht diese Schulklasse durch gute Lehrer entsprechend vorbereitet worden ist. Also diese Vorstellung, wir gehen jetzt mal ins KZ und danach haben wir was gegen Antisemitismus gelernt und sind dagegen immunisiert, ist einfach naiv. Was wir brauchen, ist eine bessere Ausbildung für die Lehrer. Was wir sicherlich auch brauchen, da hat Frau Küpper völlig recht, ist ein besserer Schulunterricht zum Thema Antisemitismus, auch bezogen auf den heutigen Antisemitismus. Und natürlich ist es wünschenswert, dass sich die jungen Leute auch mit der deutschen Vergangenheit und mit der Nazi-Diktatur auseinandersetzen. Ob das jetzt aber in einer KZ-Gedenkstätte geschieht oder ob das dabei geschieht, dass man eben dem Leben von Menschen nachgeht, an die auf diesen berühmten Pflastersteinen erinnert wird, die in fast allen deutschen Städten verlegt worden sind. Ob man deswegen vielleicht auch eine kleine Gedenkstätte besucht, die gar nichts mit einem Konzentrationslager zu tun hat, das ist sekundär. Richtig ist, glaube ich, dass die Jugendlichen konfrontiert werden mit dem, was damals geschehen ist, über die Lektüre von Schulbüchern hinaus, also auch dadurch, dass man eben sich solche Arten von Erinnerungsstätten anschaut, damit eben auch eine Empathie entwickelt wird für die Opfer. Mhm. Aber das muss jetzt überhaupt keine KZ-Gedenkstätte sein. Mhm.
Sie haben sich, Herr Wolfson, ja schon zuletzt immer wieder gegen solche Pflichtbesuche in KZ-Gedenkstätten ausgesprochen. Ebenso halten Sie von der Stelle eines Antisemitismusbeauftragten herzlich wenig. Gleichwohl haben Sie vor wenigen Wochen der Bundesrepublik Staatsversagen im Kampf gegen Antisemitismus vorgeworfen. Welche drei Schritte wären aus Ihrer Sicht sinnvoll?
Na gut, das Versagen ist vom Output her beurteilt. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht bemüht hätte. Und das, was Frau Küpper dargestellt hat in Bezug auf die Defizite, ist weitgehend richtig. Ich würde in Bezug auf die Universitäten das nicht so sehen. Ich habe auch nichts gegen Besucher von Konzentrationslagern und vergleichbaren Höllen. Aber ich verspreche mir einfach nichts davon. Und zwar wiederum aufgrund der Empirie. Das ist ja kein neues Thema. Ich lebe bekanntlich in München. Bei München ist Dachau. Fast jede bayerische Schulklasse hat die KZ-Gedenkstätte in Dachau besucht, die dann immer wieder sozusagen renoviert wird, was auch eine gewisse Absurdität ist. Und das Grauen kann man an diesem Ort auch überhaupt nicht mehr nachempfinden. Das ist sozusagen ein geliehenes Grauen. Und die Ergebnisse, die man ja auch kennt, sowohl von Lehrern als auch von Schülern, fasse ich mal ein bisschen polemisch überspitzt zusammen. Die Currywurst schmeckt vorher und nachher genauso gut, sowohl den Lehrern als auch den Schülern. Das heißt eben nicht die Staatsblindheit, die aus diesem Beauftragten hervorgeht und den Argumenten dafür, die finde ich frappierend. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die kann kein Beauftragter, die kann keine Regierung alleine lösen. Das ist eine Gesamtaufgabe von Gesellschaft, Politik, Justiz, Schulen, Bildungswesen und gar nicht falsch, Integrationskurse und Holocaust. Aber dazu gehört eben auch die unmittelbare Betroffenheit der aus dem Nahen Osten zu uns meistens zu Recht geflohenen, weil sie in Not waren, zu zeigen, das ist auch euer Thema. Eure Eltern, Großeltern, Urgroßeltern haben mit den Judenmördern aus Deutschland, aus NS-Deutschland zusammengearbeitet. Eure Elterngeneration, Großelterngeneration hat die alten Kämpfer im Nahen Osten noch geschützt und die Militarisierung der arabischen Staaten gegen Israel mit vorbereitet. Und plötzlich sind wir dann in einem gemeinsamen Thema. Dann ist der Holocaust, dann ist die mörderische Vorgehensweise gegen Juden nicht mehr ein rein deutsches Thema, sondern ein Thema, das die Altdeutschen und die Neudeutschen, die aus dem Nahen Osten kommen, gemeinsam mit besprechen müssen. Was man noch machen kann, ist, es ist gerade in akademischen Kreisen immer belächelt worden, die sogenannte Seifenoper aus Amerika, der dreiteilige Holocaust-Film, der 1979 erstmals in Deutschland ausgestrahlt worden ist. Der hat eine ganz intensive Verinnerlichung, Herr Hillenbrand, wunderbares Wort, Empathie, also mitfühlen, nachfühlen in der deutschen Gesellschaft bewirkt und zwar langfristig. So etwas ist viel wirkungsvoller als, völlig richtig, Herr Hillenbrand, Pflichtbesuche, wo auch immer, denn gerade bei Jugendlichen ist die Opposition zur Pflicht dramatisch. Also noch einmal, alles gut gemeint, aber nicht gut gemacht.
Kurze Frage zum Schluss, Frau Küpper. Nicht nur Juden schlägt Hass entgegen, auch Homosexuellen, Muslimen oder Obdachlosen in der U-Bahn. Ist es jenseits aller Gründe aus der historischen Verantwortung Deutschlands heraus gerechtfertigt, im Antisemitismus die größte Gefahr zu erkennen? Oder ist Judenhass nur eine von mehreren Formen rassistischer Menschenfeindlichkeit und müsste es demzufolge eher nicht einen Beauftragten für Antirassismus geben?
Ich würde noch mal darauf verweisen, wir hatten auch die Forderung aufgestellt, Schnittmengen sichtbar zu machen. Was explizit nicht heißt, irgendetwas gleichzusetzen, sondern es bedeutet, die Möglichkeit eben auch gerade aus dem, was wir alles über Antisemitismus, über die Entwicklung, über die bedrohlichen Alarmsignale wissen, Lehren zu ziehen und Muster zu erkennen für Abwertung und Ausgrenzung von anderen Bevölkerungsgruppen. wir dürfen ja auch nicht vergessen, auch homosexuelle Menschen, beispielsweise auch Sinti und Roma, wurden in der Zeit des Nationalsozialismus ausgegrenzt und umgebracht. Dass also Bevölkerungsgruppen Menschen aufgrund ihrer Zuweisung zu einer sozialen Gruppe erst abgewertet, dann ausgegrenzt und im schlimmsten Fall umgebracht wurden. Das ist sozusagen ein Muster und da können wir viel aus dem Antisemitismus lernen, um auf schlimme Entwicklungen aufmerksam zu machen.
Der neue Antisemitismus, wie bekämpft man Judenhass? Dieser Frage sind wir heute hier im SWR2-Forum nachgegangen. Im Studio zu Gast waren die Sozialpsychologin Professor Beate Küpper von der Hochschule Niederrhein, der leitende Redakteur der Berliner Tageszeitung Taz, Klaus Hillenbrand, und der Historiker Professor Michael Wolfson von der Universität der Bundeswehr in München. Ihnen dreien herzlichen Dank. Durch die Sendung führte heute Jürgen Heilig.